Okay. Dann wollen wir einfach gleich weitermachen. Bevor ich es vergesse, wollte ich euch sagen, dass wir am nächsten Sonntag nicht da sind, weil wir in Peine sind. Wir dürfen Vertretung machen und ich werde dort predigen. Also sind wir nächsten Sonntag nicht da, aber in 2 Wochen wieder. Also, falls jemand das nicht mitbekommen hat, steht hier nicht, aber wir haben nachher auch gemeinsames Essen. Denkt dran, dass wir einander auch helfen dort. Jeder darf sich einbringen, dass wir eine leckere Gemeinschaft haben. Schöne. Okay. Lass uns dann beten. Und bevor wir einsteigen, wer möchte, kann dazu aufstehen. Guter Vater im Himmel, danke für heute. Danke für jeden, der hier ist. Danke für dein Wort und all das, was wir daraus lernen können, Herr. Und ich bitte, Herr, dass du wirklich jeden von uns ansprichst, nicht nur im Kopf, sondern im Herzen. Herr, lass uns einfach offen sein für das, was du sagen willst, Herr, zu jedem hier. Wirke durch deinen Geist in unseren Herzen, in unserem Leben. Lass alles geschehen zu deiner Ehre in Jesus. Amen. Ihr könnt euch setzen. Wer schon mal hier war an einem Sonntag, und das glaube ich, der meiste von euch, weiß etwas über das, was wir heute besprechen. Es geht um das Abendmahl. Es ist eine bekannte Geschichte. Die meisten von uns kennen die Geschichte an sich, die Bibelstelle. Immer wieder wird es auch vorgelesen. Da ist die Gefahr für den einen oder anderen zu sagen, okay, ja, das kenne ich schon. Und dann schaltet man ab und denkt dann an was anderes. Also kann man vielleicht nachher sagen, ich kenne es schon, aber vorher bitte nicht. Wir haben hier 2 Teile davon. Das Abendmahl ist etwas, was alle wissen, mindestens seitdem ein berühmter Maler ein Gemälde da gemacht hatte. Kann man hier ein bisschen schwer sehen, aber das ist von Da Vinci. Da Vinci, er hat das gemalt an einer Kapelle in Italien. Unser Abschnitt für heute beginnt nicht mit diesem Ereignis, sondern mit einer Gruppe von Menschen, die total gegen Jesus sind. Die Hohepriester und die Schriftgelehrten. Lesen wir mal zuerst auf Deutsch und dann auf Russisch. Ich bitte eine Freiwillige für Deutsch und eine Freiwillige für Russisch. So, lesen wir.
Das Fest der ungesäuerten Brote, das Passafest, stand kurz bevor. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen, ohne dabei Aufsehen zu erregen. Denn sie hatten Angst vor dem Volk. Da ergriff der Satan Besitz von Judas, der auch Iskariot genannt wurde, und einer der 12 Jünger war. Judas ging zu den führenden Priestern und den Offizieren der Tempelwache und machte ihnen einen Vorschlag, wie sie Jesus mit seiner Hilfe in ihre Gewalt bringen konnten. Da waren sie erfreut und beschlossen, ihm zur Belohnung Geld zu geben. Judas war einverstanden und suchte von da an nach einer günstigen Gelegenheit, Jesus an sie zu verraten, ohne dass das Volk etwas merkte.
So, Russisch, wer möchte? Als ich diese Stelle gelesen habe und darüber nachgedacht habe, da habe ich das, mein Empfinden war einfach traurig. Es ist wirklich traurig, da sind die Menschen, die die geistlichen Führer von Israel waren, die ein Vorbild eigentlich sein sollten für ihr Volk, für dieses Volk. Und das Einzige, worüber sie nachdenken, ist eben, wie können wir unsere Stellung verteidigen und den beseitigen, der uns diese Stellung bedroht. Auf der einen Seite haben sie Angst, dass Jesus was wegnimmt. Auf der anderen Seite haben sie Angst vor dem Volk, dass sie ihnen was antun, wenn sie Jesus was antun. Nun gibt Judas ihnen die große Gelegenheit, ihr Ziel zu erreichen. Interessant ist, wie es denn hier beschrieben wird, es steht da, ergriff der Satan Besitz von Judas. Das ist ein interessanter Ausdruck. Man fragt sich eben, was das gemeint ist. Andere Übersetzungen sagen, Satan fuhr in Judas. Ich kann mich erinnern, als ich frisch in Deutschland war und ich habe die Stelle gelesen, mein erster Gedanke war, ich wusste nicht, dass Satan fahren kann. Also ich hatte dieser Gedanke nie in Verbindung mit Satan gebracht, sondern nur mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder irgendwas. Und das war für mich völlig neu. Jedenfalls, wörtlich heißt es einfach eintreten. Und Satan kann nur dort eintreten, wo Jesus nicht ist. Und das ist, denke ich, das, was wichtig ist zu sehen, ist nicht, dass Satan Judas dazu verführt, etwas zu tun, was er sonst nie getan hätte und keine Wahl hätte, sondern Judas war in einer innerlichen Verfassung, dass Satan Zugang hatte. Und das ist die Warnung für jeden von uns. Ja. Wir wissen zum Beispiel nur von Jesus oder von Johannes, wir kennen die ganz im Grunde nicht, aber wir wissen von Johannes, dass Judas für die Kasse verantwortlich war, es sich aber da bedient hatte aus der Kasse. Und das haben sie wahrscheinlich erst nachher festgestellt. So hat praktisch Satan nur Judas ermutigt, etwas zu tun, wo er sowieso in die Richtung unterwegs war. Er war nicht dazu gezwungen, so zu handeln. Er war für sein eigenes Handeln verantwortlich. Und ich finde es auch interessant, wenn wir lesen, dass er sagt, Satan praktisch trat in Judas Leben ein, um ihn zu beeinflussen, aber nicht in das Leben von den hohen Priestern. Sie haben auch sein Werk getan, aber ich denke, er hat nicht erwähnt, weil die waren sowieso in seiner Lage. Das war sowieso er hatte sie in seiner Hand. Er wusste, was sie tun. Es war das Ziel. Ziel von Satan, diesen Sohn Gottes zu beseitigen. Und das war das Ziel auch von den Priestern. Und da hat sich das gut gepasst. Und Satan hat durch diese ganze Sache sein Ziel in einer Weise auch erreicht, aber nur für 3 Tage. Und es ist für mich einfach bezeichnend, dass eben das, was die hohen Priester gemacht haben, das, was Satan gemacht hat, das alles nimmt Gott und macht daraus sein großes Ziel, das Ziel der Erlösung. Aber das kommt zu dem Zeitpunkt, wo das geschieht, das wussten sie nicht. Aber wir im Nachhinein wissen, dadurch kam Erlösung. Und dafür ist das Abendmahl auch da, um daran zu erinnern. Nun, vielleicht kurz zu diesem Begriff Passafest. Da vielleicht nicht jeder das kennt, das kommt 6-mal in diesem Abschnitt vor. Passa oder Passamal oder Passafest oder irgendwas. Also wir lesen es nicht, das ist einfach zu viel, aber es geht um diese Feier, wo die Juden das feiern, die Befreiung von Ägypten. Ja, und das kann man lesen in 2. Mose 12, das werden wir nicht tun, nur kurz zusammengefasst, ja, Pharao hatte das Volk versklavt und Gott hat sie befreit. Und dann nebenan, wo er sie befreit hatte, indem er alle Erstgeburten in Ägypten töten ließ, hat er das Volk den Auftrag gegeben, eine Mahlzeit zu essen. Ein Lamm zu töten, das Blut von dem Lamm zu nehmen, auf den Türpfosten streichen und drinnen zu essen. Und dieses Blut auf den Türpfosten hat denn sie gerettet. Und sie sollen essen, mit Schuhen schon angezogen, mit Mantel angezogen, mit Brot gemacht, also nicht die Zeit haben, um zu sagen, okay, wir machen Brot und jetzt lassen es aufgehen. An dem Abend, wo das Gericht über Ägypten ausgeführt wurde, vollzogen wurde, wurden alle gerettet, die dieses Blut am Türpfosten hatten. Und dadurch sind sie los und die Ägypter wollten sie dann unbedingt loswerden. Und in dem Zeitpunkt dann, da sagte auch Gott zu Mose, ja, an das Volk, so halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Wenn ihr in das Land kommt, wie er gesagt hat, so haltet fest an diesem Brauch. Haltet fest. Und das haben sie gemacht. Und das sind jetzt, wie viele hunderte von Jahren später. Und Jesus sitzt da. Und feiert es. Das Ziel war, dass das Volk nie vergisst, wer sie gerettet hat. Was passiert ist. Lesen wir mal, wie Jesus das mit seinen Jüngern gefeiert hat. Lukas 22, auch wieder in Deutsch und Russisch. Wieder Freiwillige.
Als es soweit war, nahm Jesus und die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe sehr danach gesehen, dieses Passamal mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch jetzt, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn für euch. Denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. Dann nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das zur Erinnerung. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergieße.
Oh, Russisch?
Der
Die Jünger haben bestimmt diese Mahlzeit gefeiert. Von klein auf. Jedes Jahr. Ich nehme an, sie wussten inzwischen, was wann ausgeteilt wurde, was wann gegessen wurde oder was gesungen wurde oder zitiert wurde. Es gab einen ganz festen Ablauf. Nun kommt Jesus und setzt sich mit ihnen hin und seit 2,5 Jahren waren sie mit ihm zusammen. Also ich gehe davon aus, dass sie auch mit ihm schon mal gefeiert haben. Aber dieses Mal ist es anders. Dieses Mal nimmt er dieses Fest und gibt ihm eine ganz neue Bedeutung. Dann es geht nicht mehr nur um Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, es geht um Erlösung von der Sünde. Es geht nicht mehr um ein Lamm und sein Blut an Türrahmen, sondern es geht um das Blut vom Lamm Gottes, der die Sünde wegnimmt. Es geht nicht mehr um die Identität von einem Volk, von den Israeliten, sondern es ging um Gottes Reich für alle Völker. Das hier beginnt und in der Ewigkeit seine Vollendung findet. Alle Völker, nicht nur eine. Es geht nicht mehr um einen alten Bund am Sinai mit Israel, das sie geschlossen haben als erlöstes Volk, sondern einen neuen Bund für alle, die wir mit Jesus schließen, wenn wir an ihn glauben und in diesen Bund treten. Jesus hat diesen Bund, diesen neuen Bund durch sein Blut besiegelt. Durch Jesus ist dieses Fest nicht mehr das Fest der Juden. Es ist das Fest für alle, die seinen Namen anrufen, die an ihn glauben, die mit ihm gehen. Und was er auch sagte hier, fand ich auch interessant, dass er hier das betont. Zweimal sagt er, ich werde das nicht wieder essen oder ich werde das nicht wieder trinken, bis es sich im Reich Gottes erfüllt oder bis das Reich Gottes gekommen ist. Erst dann wird er wieder daran teilnehmen. Man fragt sich, okay, was meint er damit eigentlich? Manche sagen, das heißt, dass Jesus erst wieder an ein großes Festmahl teilnimmt, wenn er wiederkommt, wenn er alle zu sich holt. Im neuen Jerusalem wird groß gefeiert. Was möglich ist. Andere sagen, Moment mal, das Reich Gottes ist schon da. Nicht sichtbar, aber es ist schon da. Und so kann es sein, dass Jesus nicht wirklich trinkt und isst, aber er ist gegenwärtig in einer Weise, die wir vielleicht nicht so ganz begreifen, aber er ist da. und feiert mit, sozusagen. Und ich denke, beide haben ihre Berechtigung. Nun, wo es um das Abendmahl geht, da gibt es in den verschiedenen Kirchen verschiedene Praktiken. Bei manchen ist es wichtig, dass es nur ein Kelch ist und alle trinken draus. Bei manchen wird es einmal im Monat gemacht, einmal im Quartal sogar, vielleicht. Sehr unterschiedlich. Manche sagen, okay, wenn wir es jeden Sonntag feiern, dann verliert es seine Besonderheit. Das ist möglich. Ich sage einfach, wir haben das für uns entschieden. Unsere Überzeugung ist, dass es, als wenn wir die Gemeinden im Neuen Testament anschauen, war das im Mittelpunkt. Das war der Grund für ihr Zusammenkommen. Sie kamen zusammen am Tisch des Herrn, um an ihren Herrn zu denken. Und wir feiern es auch, weil das, was es bedeutet, das Opfer Jesus, sein Handeln, seine Auferstehung, das ist die Grundlage für alles, was wir im Leben tun. Und da bin ich ehrlich, ist eine Gefahr, dass es zur Routine wird, dass man es macht und hat nicht nachgedacht. Passiert. Und da sind wir aufgefordert, einfach zu überlegen, wie können wir das verhindern, dass es Routine wird. Da sind wir alle gefragt, glaube ich. Und zum Schluss wollte ich einfach kurz eine Sache erwähnen, die mich sehr angesprochen hat. Es gibt unter verschiedenen Christen, verschiedene Kirchen, auch eine Streitfrage, wo sie sagen, okay, ist das, was wir essen und trinken, ist das Brot und Wein oder wird das schon verwandelt, während wir essen und trinken? Manche sagen, das ist das wahre Brot, das ist das Blut Jesu. Andere sagen, nein, es ist eigentlich nur symbolisch gemeint. Manche sagen, es verwandelt sich in einer besonderen Weise, gerade da, bevor man in den Mund legt. Ein Professor, dem ich sehr schätze, hat mir seine Gedanken dazu gegeben, die mir sehr geholfen haben. Wenn wir den Saft oder Wein trinken, wenn wir dieses Brot nehmen und wenn wir essen, das ist wie jede Mahlzeit. Es wird wir essen es, es wird verdaut und verwandelt sich in unseren Körper. Es ist nicht mehr Brot. Und er sagt, eigentlich ist das, was in unserem Leben passieren soll. Er sagt, es ist die Gemeinde, die das Brot und den Kelch zu sich nimmt, die verwandelt wird. Nicht Brot und Wein verwandelt sich, sondern wir haben die Aufgabe. Und unsere Hauptidentität soll von diesem heiligen Ereignis bestimmt werden. Sonst werden wir als Gemeinden weiterhin unsere Probleme haben. Wir müssen begreifen, wer wir sind. Jesus will uns verwandeln. Will uns, dass wir zu seinem Körper in dieser Welt sind. Es gibt diesen Begriff, kennt ihr den Begriff Inkarnation? Das geht um die Menschwerdung. Gott ist Mensch geworden. Die Inkarnation geschah, als Jesus, Gottes Sohn, Mensch geworden war. Es gibt aber auch eine zweite Inkarnation. Und das ist, wo Jesus durch seinen Geist in seiner Gemeinde, den er ja seinen Leib nennt, sichtbar, spürbar wird. Wir sollen seine Hände sein, um in dieser Welt Hilfe und Heilung zu schenken. Wir sollen seine Worte sein, sein Mund sein. Dieses Mal führt immer wieder vor Augen, was es bedeutet, seine Kinder zu sein, seine Jünger zu sein. Wozu wir in dieser Welt da sind. Ich möchte zum Schluss euch ein paar Fragen geben. Diese Fragen sind für mich sehr wichtig. Ich denke, wir nehmen uns einfach die Zeit, wir teilen uns in Gruppen. Wir können eine auf für die Ukrainer und dann eine für Deutsch und eine für Englisch. Und wir besprechen diese Fragen. Erstens, was war der Beweggrund von Judas? Was denkst du, um Jesus zu verraten? Wir wissen nicht. Wir wissen nicht, es steht nicht da. Oder was denkst du, warum er das getan hat? Und die zweite Frage, was ist für dich von größter Bedeutung, wenn du am Tisch des Herrn bist und an dieses Festmahl teilnimmst? Ich schlage vor, wir nehmen einfach 10 Minuten, teilen uns in die Gruppen und überlegen, wie wir diese Frage beantworten würden. Okay? So, Ukrainer da, vielleicht Englisch draußen, Deutsch dort. Danke. Die Frage?
Satan. Ja. Das heißt, der ist immer.